ARD Sounds.
Hallo, ich bin Katja Heinen, ich bin Journalistin und Radiomoderatorin.
Und ich bin Claudio Thunsdorf, Kriminalpsychologe und operativer Fallanalytiker beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz.
Also ein echter Profiler, mit dem ich unter einem Dach lebe. Durch Claudio kriege ich viele düstere Geschichten mit, die uns vielleicht verstörend oder grausam erscheinen.
Die aber für mich einen ganz normalen Arbeitsalltag darstellen. Also, lass uns loslegen.
Tür an Tür mit einem Profiler. Ein Podcast des SWR.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Super schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Uns gibt's jeden zweiten Donnerstag exklusiv in ARD Sounds und dann immer eine Woche später überall, wo ihr Podcasts hört. Und ich freue mich ganz besonders, dass du Zeit gefunden hast, Claudio, dass wir uns nicht nur im Keller an der Waschmaschine per Zufall treffen, sondern uns am Tisch gegenüber sitzen. Es war, glaube ich, ziemlich viel los bei dir in den letzten beiden Wochen seit der letzten Folge, oder?
Ja, kann man schon sagen. Wir hatten Erpressung, Bombendrohung und so andere Bedrohungssachverhalte. Aber jetzt freue ich mich auch erstmal, dass wir hier sind und Zeit gefunden haben, den Podcast aufzunehmen.
Und ich frage jetzt auch nicht, was im Detail passiert ist, weil du wahrscheinlich noch gar nicht drüber sprechen darfst.
Genau.
Okay.
Exakt.
Dann lass uns zu unserem heutigen Thema kommen. Das ist ein Thema, von dem wir beide denken, es lohnt sich, sich mal damit zu beschäftigen, einfach weil es ganz viele Frauen betrifft. Das Thema Exhibitionismus nämlich. Und die Frage, sind Exhibitionisten wirklich so harmlos, wie man immer glaubt? Und schon mal eine Triggerwarnung. Es geht in dieser Folge um sexualisierte Gewalt. Wenn euch das Thema in besonderer Form belastet, solltet ihr diese Folge nicht hören oder zumindest nicht alleine hören. Claudio, dass wir uns heute mit Exhibitionismus und einem Fall dazu beschäftigen, war, glaube ich, deine Idee. Es fühlt sich für mich aber so an, als wäre es meine Idee gewesen. Ich hatte nämlich mal eine Begegnung mit einem Exhibitionisten, allerdings nur eine Fastbegegnung, also bevor er sich entblößt hat.
Das verstehe ich nicht ganz, weil darin besteht ja eigentlich die Straftat, aber kannst du ja mir mal versuchen zu erklären.
Also, mein Mann ging abends bei uns im Neubaugebiet spazieren.
Jetzt wird's noch spannender.
Mit dem Hund. Und dann kam er wieder zurück und machte die Haustür hinter sich zu. Und du weißt ja, wir haben ganz viel Glas in der Haustür. Ja. Drehte sich zu mir und sagte, sag mal, war im Garten bei uns ein Exhibitionist, so ein Typ, der war hier in der Nachbarschaft unterwegs mit, ich weiß, es klingt jetzt klischeemäßig, aber war so mit schwarzen langen Mantel und schwarzen Hut mit breiter Krempe. Und während er das sagte, baute sich in seinem Rücken.
Das ist jetzt ein bisschen arg filmreif, oder?
Glaub's mir, ich würde dich niemals anlügen.
Ja.
Du würdest ja auch jede Lüge erkennen.
Medienberufe für sowas und Psychopathen, genau. Da hatten das doch eigentlich von, ja, okay.
Nein, es war wirklich so. Ja. Also baute sich diese Gestalt hinter ihm auf. Ich bin wirklich, es war wie bei Hitchcock. Ich bin total versteinert vor Angst.
Okay.
Und habe dann nur gesagt, der steht gerade hinter dir.
Und man hat leise Musik im Hintergrund gehört und das Licht ging aus.
Nein, hör auf, okay, dich über mich lustig,
ja,
zu machen.
Ich hör auf.
Nein, es war völlig ernsthaft. Und Markus drehte sich dann, das fand ich ja noch schlimmer, um und öffnete die Tür und fragte, kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen?
Ja. Okay, und dann?
Und dann fing dieser Typ an zu stammeln und sagte, er hätte sich verlaufen.
Okay. Und du warst ja aber auch sicher, dass der sich nicht verlaufen hatte, sondern dass der tatsächlich auch.
Naja, der sah halt genau so aus, wie die Nachbarn den beschrieben haben. Bei denen hatte er sich ja entblößt. Und ich habe dann auch die Polizei angerufen.
Okay.
Also Markus ging dann mit dem zur Straßenbahn, weil er angeblich einen Stadtteil weiterfahren wollte.
Und ich dann weiterzumachen.
Ich habe die Polizei angerufen und die kannten den dann auch.
Okay.
Sagten aber, er ist
also
harmlos.
Ja. Also dann tatsächlich eine Fastbegegnung, weil er hatte wahrscheinlich die Gelegenheit dann nicht mehr nutzen wollen, als plötzlich dein Mann aufgetaucht ist.
Nee, also ich glaube, das fand er wirklich nicht so prickelnd.
Ja.
Aber okay, obwohl ich nur eine Fastbegegnung mit einem Exhibitionisten hatte, ich war im Vorfall dieses Podcasts einfach neugierig und wollte wissen, wie häufig erleben Frauen sowas, und habe einfach mal die Probe aufs Exempel gemacht. Du weißt ja, ich spiele Tennis. Ich habe mein Mikro einfach mal mit auf den Tennisplatz genommen und siehe da, 4 von 7 Frauen, die ich befragt habe, haben sowas schon mal erlebt.
Und sowas fragst du aber auf dem Tennisplatz. Ist das irgendwie so eine Art beruflich bedingte Deformation?
Ja, warum denn nicht? Da sind ja auf jeden Fall viele Frauen versammelt im Darmtraining und die kennen mich gut genug, um da auch offen zu sein. Ich finde es besser, als in der Fußgängerzone zu stehen.
Ja, das finde ich auch. Tatsächlich.
Ich spiele dir mal vor, was da für Antworten kam.
Ja, ich bin gespannt, ja.
Morgens wollte ich zur Sprachschule gehen und bin durch so eine Unterführung durch. Und am Ende dieser Unterführung stand da so ein Typ halt, hatte sich auch da entblößt und arbeitete an sich. Und da bin ich halt sofort umgekehrt und dann halt oben rum und dann schnell zur Schule und ja.
Wie hast du das erlebt?
Und zwar war ich da 14, 15. Da bin ich mit meiner Schulfreundin, mit unserem Familienhund in den Wald gefahren. Und am Waldrand stand dann auf einmal einer aus dem Nichts nackig vor uns. Und der kam dann halt auf uns zu und hat dann gesagt, ob wir ihn streicheln wollen. Daraufhin fing mein Hund dann an zu bellen. Und ich habe dann nur gesagt, ich kann ihn losmachen. Und dann war er weg.
Jutta, hattest du mal eine Begegnung mit dem Exhibitionisten?
Ja, tatsächlich. Direkt nach der Schule war ich in der Buchhandlung, kam um die Ecke und es stand ein Mann mit geöffneter Hose, offenem Mantel. Und es hat mich damals sehr schockiert. Also da war ich knapp 15, bin dann sehr ängstlich nach Hause gefahren, habe im Bus Angst gehabt, mich immer wieder umgedreht. Und es ist bis heute, obwohl es so lange her ist, ein Erlebnis, das ich nicht vergesse. Ich habe kein Gesicht mehr von dem Mann, aber der Moment ist mir noch sehr präsent.
Wie war es bei dir?
Bei mir war es so, dass ich mit einer Freundin unterwegs war in Frankfurt, samstagnachmittags, im absoluten Trubel. Und also ich war damals so vielleicht 13, 14 Jahre alt. Und ich weiß noch, wir waren dann bei P&C in der Damenabteilung, haben uns Klamotten angeschaut. Und da ist mir schon aufgefallen, dass so ein Typ da irgendwie abhing und uns so ein bisschen hinterher geschlichen ist. Und ich habe mich noch gewundert, was macht der in der Damenabteilung? Und dann sind wir raus auf die Zeil und dann ist er uns irgendwie hinterher und ist dann an uns vorbei und hat sich dann so in einem Abstand von vielleicht so 50 Metern umgedreht und ist wirklich so total schnurstracks auf uns zugelaufen und also hatte so sein bestes Stück aus der Hose rausbaumeln und wir sind einfach nur so ein bisschen schreiend zur Seite und waren wirklich erschrocken und ja, ich habe es aber niemandem erzählt.
Warum nicht?
Also zum einen, ich glaube, wir waren auch einfach ein bisschen geschockt. Und das andere war, ich glaube, wenn ich es meiner Mutter erzählt hätte, die hätte mich nicht mehr nach Frankfurt gelassen zu der Zeit. Also nicht als so junges Mädchen.
Also ich muss sagen, nach dieser Umfrage war ich echt bedient. Ich fand diese Geschichten wirklich unfassbar. Du siehst überhaupt nicht überrascht aus.
Nee, ja, gerade weil es einfach irgendwie auch leider ganz normale Geschichten sind, wie viele Frauen sie erleben. Deswegen hast du ja auch einige gefunden auf Anhieb, die mit dir darüber gesprochen haben. Und was zudem noch der Fall ist bei der letzten Geschichte, da sieht man schon eine leichte Steigerung. Ja, da ist der Exhibitionist den beiden Mädchen gefolgt und dann auch gezielt auf sie zugegangen, was ihn schon mal gefährlicher macht als den Exhibitionisten, der einfach nur kurz präsentiert und dann wieder weggeht.
Okay, dann lass uns mal zur Gefährlichkeit von Exhibitionisten kommen und damit zum heutigen Fall, den du mitgebracht hast. Wie immer gilt, Namen und einige Details haben wir zum Schutz aller Betroffenen geändert. Der Fall selbst spielt in Trier und hat sich ansonsten genauso zugetragen.
Ja, absolut.
Der Fall. Es ist ein kalter Abend im Januar 2013. Anna hat sich dick eingemummt. Es ist schon 8:30 und stockdunkel. Anna hat noch bis spätabends für ihr Examen in der Unibibliothek gelernt und läuft wie so oft an der Straße entlang in die Innenstadt. Sie hört Musik auf ihrem Kopfhörer, achtet kaum auf die Geräusche der Umgebung, auch nicht darauf, dass ein Auto an ihr vorbeifährt und am Straßenrand parkt. Und auch nicht auf den kleinen, dunkelhaarigen Mann, der aus dem Auto aussteigt, auf dem Gehweg stehen bleibt und sie anstarrt. Anna nimmt ihn kaum wahr und läuft an ihm vorbei. Sie ist völlig vertieft in den Song, den sie gerade hört. Doch plötzlich reißt sie jemand grob an den Haaren nach hinten. Es ist der Mann, an dem sie gerade vorbeigelaufen ist. Wie in Zeitlupe nimmt Anna wahr, dass er einen Hammer hebt. Im nächsten Augenblick spürt sie einen dumpfen Schmerz am Hinterkopf. Sekunden später der zweite Schlag. Es fühlt sich an, als würde etwas in ihrem Kopf zersplittern. Anna schreit vor Schmerz und Angst. Dann der dritte Schlag. Anna sieht ein grelles Licht, sie kann sich nicht mehr auf den Beinen halten, fällt hin, aber sie schreit weiter. Ihr Schreien scheint den Mann aus dem Konzept zu bringen, er starrt sie an. Plötzlich lässt er den Hammer fallen und rennt weg, hin zu dem Fahrzeug, das er am Straßenrand abgestellt hat. Er springt rein und fährt davon. Auf dem Boden zurück bleibt Anna.
Also jetzt fragen sich sicher viele, was hat das Ganze mit Exhibitionismus zu tun? Aber dazu kommen wir natürlich noch. Lass uns bitte erstmal die wichtigste Frage klären. Hat Anna überlebt?
Zum Glück, ja, hat sie. Sie war schwer verletzt, das heißt, sie hatte einen Schädelbruch, bei dem auch sogar die Knochensplitter ins Schädelinnere eingedrungen sind. Also eine wirklich schwere, ernstzunehmende und lebensbedrohliche Verletzung.
Also ich finde die Vorstellung wirklich super gruselig. Du gehst spazieren, hörst Musik und plötzlich reißt dich jemand an den Haaren nach hinten und schlägt mit einem Hammer auf dich ein. Also so wirklich aus dem Nichts. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die Angst vor sowas hat. Nachts im Dunkeln irgendwo lang zu laufen und dann wird man von irgendjemandem spontan angegriffen. Wie oft passiert sowas überhaupt?
Ja, also man muss sagen, das ist natürlich außerordentlich selten, ja, dass Täter so überfallartig vorgehen. Aber es kommt eben doch immer mal wieder vor.
Jetzt haben wir ja hier genau die Situation, dass es ein Fremder war, dass Anna diesen Mann gar nicht kannte. Wenn sowas passiert, wie würdest du jetzt vorgehen? Also welche Frage stellen sich Ermittler in so einer Situation?
Es sind natürlich viele Fragen offen, aber was denkst denn du? Wie könnte man weitermachen, um möglichst schnell auf den Täter zu kommen?
Naja, wahrscheinlich würde man am Tatort erstmal schauen, ob man irgendwelche Augenzeugen findet oder nach Überwachungskameras gucken. Oder man würde DNA-Spuren suchen, also schauen, den Hammer hat er ja fallen lassen, glaube ich.
Genau.
Ne? Also den Hammer untersuchen und schauen, gibt es da Fingerabdrücke, wurde da irgendwie Blut, was auch vom Täter stammen könnte oder irgendwas hinterlassen. Aber ehrlich gesagt, was mich vor allen Dingen umtreibt, ist die Frage, was wollte der bezwecken, also indem er einfach mit einem Hammer auf sie einschlägt.
Genau, das wäre das Motiv. Also wir hatten zuerst die kriminaltechnische Untersuchung, die Sicherung von Spuren, am Hammer zum Beispiel DNA-Spuren, Fingerabdrücke, aber auch am Opfer selber, wenn er nach ihr gegriffen hat, sie an den Haaren gezogen hat, vielleicht sind Hautschuppen noch vom Täter auch am Opfer selber dran. Das heißt, müsste irgendwie, wenn möglich, denn in dem Fall wahrscheinlich schwierig, weil sie gerade im OP liegt, auch noch versucht werden, Spuren zu sichern vom Täter. Und dann natürlich die entscheidende Hypothese aufstellen, was könnte das Motiv gewesen sein, wenn man alles andere polizeiermittlungstechnische abgearbeitet hat. Ja. Und was glaubst du denn, was könnte so ein Motiv sein? Wir wissen jetzt ein bisschen was über den Tathergang, nur ein bisschen was. Aber kann man da schon was draus schließen?
Ja, vielleicht Raub, ne? Dass er sie ausrauben wollte.
Genau, so ein Bereicherungsmotiv wäre ja möglich.
Mhm.
Wissen wir denn, ob irgendwelche Gegenstände von ihr abhanden gekommen sind?
Also es wurde zumindest nicht gesagt, ne?
Ja. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ihr Geldbeutel ist noch da, ihr Handy ist noch da, ist alles noch da, dann ist ein Bereicherungsmotiv eher zu vernachlässigen.
Irgendein Wahnsinniger, der das einfach so macht, also quasi ohne besondere Motivation.
Ein Mensch, der in einem psychischen Ausnahmezustand ist und quasi vielleicht paranoid durch die Straßen rennt und auch wild auf Menschen einschlägt. Da würde man sich die Frage stellen, ist er im Nachgang nicht noch irgendwo aufgefallen? Weil wenn er durch die Straßen rennt und wild Leute attackiert, wäre es seltsam, wenn er gezielt nur eine Person attackiert und dann wieder plötzlich verschwindet.
Ja, da ist was dran wohl, ne?
Möglich ist es allerdings, aber es wäre vielleicht auch was jetzt eher Unwahrscheinliches noch.
Ich meine, darauf komme ich aber jetzt ehrlich gesagt auch nur, weil wir gesagt haben, es muss was mit Exhibitionismus zu tun haben. Also wird wahrscheinlich ein sexuelles Motiv dahinter stecken.
Ja, oder wir haben ja noch ein Rachemotiv, vielleicht weil wegen der Zurückweisung, vielleicht ein Ex-Freund oder ein heimlicher Verehrer, der sie über Tage hinweg gestalkt hat und da er eine Abfuhr bekommen hat, hat er sich gedacht, so jetzt räche ich mich.
Aber es wurde ja gesagt, dass er sie nicht kennt.
Genau, also können wir das auch ausschließen erstmal. Oder nicht ausschließen, aber nicht als die naheliegendste Hypothese nehmen. Da haben wir jetzt noch die These mit dem sexuellen Motiv. Da haben wir jetzt irgendwelche Hinweise dafür oder nicht?
Naja, erstmal nicht.
Erstmal
ne?
nicht.
Es ist einfach ein Angriff mit einem Hammer.
Also ist das einzige Motiv, was wir weder bestätigen noch ablehnen können.
Hm.
Und dann würde die in den weiteren Ermittlungen sicher die Frage stellen, gab es denn in der näheren Umgebung am selben Tag oder in den Tagen kurz davor irgendwelche Delikte, die in den Bereich gehen? Gab es irgendwelche sexuellen Nötigungen? Gab es sowas wie Exhibitionismus oder auffällige Personen, die sich da aufgehalten haben?
Und gab es das?
Und das gab es. Und in dem Fall hat sich dann herausgestellt, der tatsächliche Täter ist auch im Vorfeld in Trier 4-mal als Exhibitionist in Erscheinung getreten. Und das hatten die betreffenden Frauen eben auch tatsächlich bei der Polizei gemeldet. Und da kann man auch wieder gut sehen, wie sich sein Verhalten so langsam gesteigert hat. Am Anfang hat er sich bei einer 59-jährigen Frau am Eingang eines Mehrfamilienhauses präsentiert, also hat er exhibitioniert, und hat die dann aufgefordert oder sogar angefleht, dass sie sein Geschlechtsteil einfasst, was sie natürlich absolut verneint hat, geschrien hat und dann in ihr Haus zurückgerannt ist. Am Tag drauf ist er einer anderen Frau im Abstand von wenigen Metern so auffällig gefolgt, dass sie sich schließlich umgedreht hat und Hallo zu ihm gesagt hat. Da hat er sich schon entblößt, hielt dann schon seinen erigierten Penis in der Hand und die Frau ist erschrocken, hat nur Nein gebrüllt und er hat dann doch gesagt. Er ist halt schon widersprochen, er ist dann nicht einfach weggerannt und ist sogar noch auf sie zugelaufen. Und als sie dann um Hilfe geschrien hat, ist er erst weggerannt. Also der ist schon wieder ein Stückchen näher gekommen. In der Nacht vor dem eigentlichen Tattag, das muss man sich mal vorstellen, da hat er gleich zwei Frauen seinen entblößten Penis gezeigt. Die sind geflüchtet. Er ist ihnen dann hinterher, hat eine Abkürzung genommen, die er kannte. Das heißt, er kannte sich da auch aus, hat ihnen sozusagen den Weg abgeschnitten und dann erneut auf sie gewartet. Während der ganzen Zeit hat er masturbiert. Und erst als sie dann nochmal in eine andere Richtung, in Richtung der Straße davon liefen, hat er dann von ihnen abgelassen. Also man sieht hier von, ich zeig mal mein Geschlechtsteil bis zum wirklichen Verfolgen von Frauen, vielleicht sogar noch festhalten, bedrängen und so. Da ist schon ein Weg zu gehen. Ne? Aber Fakt ist, bei der Gerichtsverhandlung hat er später ausgesagt, dass er die Reaktion der verschiedenen Frauen auf die Darbietung seines Geschlechtsteils als Zurückweisung und Kränkung empfunden habe und deshalb eben beschlossen hat, seine Erfolgschancen zu erhöhen, indem er eben zu härteren Mitteln griff. Es war sozusagen so eine Frustrationsaktion von ihm, dass ich gedacht habe, ja, wenn die jetzt nicht freiwillig den anfassen wollen, dann hole ich mir das, was ich möchte. Und das mache ich mit dem Hammer.
Boah, also echt krass, finde ich, ja. Mit einem Hammer zuzuschlagen, um eine Frau wehrlos zu machen und sie dann zu vergewaltigen.
Ja, leider ja. Außerdem war er vor der Tat im Internet unterwegs und hat Pornos geschaut und war auf einschlägigen Seiten unterwegs, sich sozusagen schon darauf vorbereitet.
Lass uns noch mal kurz vom konkreten Fall etwas weggehen, bevor wir noch mehr zu den Hintergrund des Täters hören und ihn auflösen. Was du da schilderst, dass Exhibitionisten es nicht beim Hose runterlassen belassen, sondern übergriffig werden, kommt sowas häufig vor?
Übergriffig im Sinne von gewalttätig, das ist tatsächlich nur ein kleiner Teil. Und ob es dann zu einer Steigerung kommt, sprich ansprechen, anfassen, verfolgen, vielleicht tatsächlich auch gewalttätig werden oder vergewaltigen, das liegt dann auch stark an den Persönlichkeitseigenschaften des Täters. Also wie impulsiv ist der, ne? Wie antisozial ist der, gab es Delikte in der Vergangenheit. Was man sagen muss ist, dass die gewalttätigen Exhibitionisten häufig vor ihrem Exhibitionieren schon gewalttätig geworden sind.
Okay.
Das heißt, es ist dann mehr so eine Art
Paralleldelikt.
Paralleldelikt, ja, das genau so.
Ja, wobei das Problem ist natürlich, wenn ich einen Exhibitionisten sehe, kann ich nicht wissen, ob der nicht parallel noch irgendwelche anderen Sexualstraftaten begeht und dann eben auch in Bezug auf mich übergriffig wird.
Genau. Ne? Also spurlos geht so eine Begegnung mit einem Exhibitionisten an vielen Frauen nicht vorbei.
Was bringt Männer, und ich spreche jetzt vom Großteil derjenigen Exhibitionisten, die in Anführungsstrichen nur die Hose runterlassen und nicht weiter übergriffig werden, dazu das zu machen? Ist es einfach erschrecken wollen?
Ja, die wollen in der Regel erschrecken, überraschen, Genugtuung aus der Schockreaktion ziehen, das ist so das Gängige. Es gibt aber auch eben welche, die wirklich denken, sie können jetzt die Frau beeindrucken, wenn sie ihr Geschlechtsteil zeigen.
Was sind das für Männer, die sowas machen?
Naja, also ich meine, exhibitionistisches Verhalten ist sehr komplex und auch sehr heterogen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Gründe, aber häufige Gründe sind zum Beispiel Mangel an Selbstbestätigung, den sie fühlen, und sich auch in der Partnerschaft subjektiv unterdrückt oder überfordert fühlen.
Oh, mein Mitleid hält sich jetzt aber echt schwer in Grenzen, muss ich sagen. Frauen machen das ja nun auch nicht, auch wenn sie sich in ihrer Partnerschaft unterdrückt oder überfordert fühlen. Oder gibt es auch weibliche Exhibitionistinnen?
Na, extrem selten. Der Straftatbestand Exhibitionismus, den gibt es für Frauen gar nicht, den gibt es nur für Männer.
Das heißt, eine Frau könnte dafür gar nicht bestraft werden, auch wenn sie es tut.
Exakt. Ich bin jetzt zwar kein Jurist, aber die im Moment meines Erachtens ist die Gesetzeslage so, dass Frauen nicht wegen Exhibitionismus bestraft werden können.
Und womit hängt das zusammen?
Ja, das hängt eigentlich einfach damit zusammen, dass es zwar Frauen gibt, die sich mal oben ohne zeigen oder sich vielleicht auch nackt machen. Aber so was den Exhibitionismus als Straftat ausmacht, das ist bei Frauen sehr selten. Das heißt, sich nackt zu machen, um andere bewusst zu schockieren oder dadurch sexuell erregt zu werden oder sich sogar dabei zu befriedigen, das ist eher selten. Und vor allen Dingen halt auch, dass man das einer Person gegenüber macht, die man sozusagen damit konfrontiert, ohne dass ein Einverständnis davor bestand. Also natürlich, wenn jetzt eine Striptease-Tänzerin in einem Striptease-Club sich auszieht, dann schockiert sie den Mann in der Regel nicht, weil der ist genau deswegen da.
Ja, logisch.
Also was anderes.
Okay, aber strafbar ist es nur, wenn jemand das macht, der tatsächlich bewusst jemand schockieren will.
Also wenn man jetzt im Vergleich nimmt, wenn jetzt jemand am FKK-Strand nackt rumläuft, ja, wo das alle machen, dann ist es natürlich kein Exhibitionismus, ja. Selbst der Flitzer, der mal nackt übers Fußball rennt, der will vielleicht irgendwie mal kurz Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder hat irgendeine Wette verloren. Aber da sind in der Regel auch keine sexuellen Aspekte dabei. Ja? Oder auch wenn wir jetzt an den Zwingerclub denken, da ist die Sexualisierung zwar gegeben, aber es gibt trotzdem feste Regeln. Und dieser häufig gewünschte Schockierungseffekt, der, sprich die Unfreiwilligkeit, sich damit auseinandersetzen zu müssen für den, der sich's anschaut, die ist da nicht gegeben. Also ich denke, dass niemand im Swingerclub rumläuft und dann empört und schockiert ist, dass da Leute nackt sind.
Ja, nee, das also kann eher ich mir nicht. Auch nicht vorstellen.
Und ein ganz wichtiger Aspekt ist auch noch, der Exhibitionist, der spürt halt einen fast bis gar nicht kontrollierbaren Zwang zu exhibitionieren.
Mhm. Also es ist einfach ein Drang in ihm drin.
Es ist ein sehr schwer zu kontrollierender Drang in ihm drin. Das macht so eine sexuelle Präferenzstörung, sprich den Exhibitionismus halt auch aus.
Und wie ist es bei Männern? Was steht da für eine Strafe auf Exhibitionismus?
Das hängt natürlich vom Fall ab, aber der Paragraph 183, der das im Strafgesetzbuch regelt, sieht für exhibitionistische Handlungen eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr vor. Und je nach Intensität der Handlung und der Folge der Straftat für das Opfer natürlich dann mehr oder weniger.
Mir ist aufgefallen, dass viele meiner Tennisfreundinnen die Begegnungen mit Exhibitionisten hatten, als sie noch relativ jung waren, noch Kinder oder sehr junge Frauen. Ist das typisch?
Nee, das ist nicht typisch. Aber kann besonders dann vorkommen, wenn diverse Überschneidungen mit anderen Paraphilien, also wie Voyeurismus, Sadomasochismus oder eben auch Pädophilie bekannt ist. Oder?
Ist es häufig, dass sich so mehrere Störungen überschneiden?
Also Crossing wäre das dann, dass man quasi mehrere unterschiedliche Paraphilien hat. So gesehen sagt man auch, eine Paraphilie kommt selten allein, also häufiger sind es mehr.
Okay, was die bloße Fallzahl betrifft, 4 von 7 Frauen, die ich befragt habe, hatten zumindest einmal im Leben eine Begegnung mit einem Exhibitionisten. Also das ist über die Hälfte. Das finde ich auch echt krass. Das kann natürlich purer Zufall sein. Oder hältst du das für realistisch?
Also 4 von 7 ist natürlich viel. Aber dass es ein häufigeres Phänomen ist, ist schon der Fall. Also man kann sagen, dass insgesamt die exhibitionistischen Handlungen 20% der Sexualstraftaten ausmachen.
Okay, das ist viel.
Das ist also das zweithäufigste Sexualdelikt. Das Ganze mit einer hohen Rückfallquote von über 50%, das ist schon eine ganze Menge.
Und wie verbreitet ist es in der Gesamtbevölkerung? Du sagst, das macht 20% der Sexualstraftaten aus, aber wie viele Männer gibt es überhaupt, die solche exhibitionistischen Neigungen haben und ihnen dann nachgehen?
Naja, also nach Schätzungen und der wissenschaftlichen Literatur sind so 2-4% aller Männer. Das klingt zwar erstmal wenig, aber wenn wir jetzt mal Mainz nehmen, eine Stadt mit 220.000 Einwohnern, dann leben da Pi mal Daumen 70.000 Männer, so zwischen 18 und 64 Jahren. Wenn wir nur eine niedrige Schätzung nehmen, also diese 2%, dann sind das 1.400 Männer, die sich im Laufe ihres Lebens, und das ist der wichtige Punkt eben, im Laufe ihres Lebens, als Exhibitionisten irgendwann in Erscheinung treten.
Ja, und oft wahrscheinlich auch mehrfach, ne?
Ja, häufiger mehrfach, aber eben im Laufe ihres Lebens. Und wenn man jetzt so eine durchschnittliche Lebenserwartung von irgendwie zwischen 65 und 75 Jahren annimmt, dann ist es halt verteilt auf diese Lebensspanne. Ne? Mhm. Obwohl die meisten, der durchschnittliche Exhibitionist ist ein bisschen jünger, der ist dann so um die 23 rum.
Okay. Und die Dunkelziffer ist sicherlich beträchtlich, nehme ich mal an.
Die Dunkelziffer ist sehr beträchtlich. Wir gehen davon aus, dass nur 7% der exhibitionistischen Straftaten bei der Polizei angezeigt werden.
Das hat von meinen Freundinnen auch tatsächlich nur eine einzige gemacht, weil die meisten denken, die machen ja nichts, die sind harmlos.
Genau, das ist ja das Problematische. Selbst wenn man selber damit gut klarkommt und es gut verarbeitet, bedeutet es ja nicht, dass andere Frauen das auch so gut verarbeiten. Und es kann ja auch nochmal eine andere Situation sein. Es kann ja auch aufdringlicher sein. Der Exhibitionist kann sich auch steigern. Und dementsprechend ist es besonders wichtig, gerade auch den Folgeopfern zuliebe, dass man das bei der Polizei anzeigt.
Ja, und wohin so ein Steigerungsverhalten führen kann, das haben wir ja an der Geschichte von Anna gesehen, die von einem Unbekannten, wir nennen ihn im Folgenden jetzt mal Tim, mit einem Hammer niedergeschlagen wurde. Ich frage mich ja immer, wie kann ein Mann so weit kommen, dass er eine so offensichtliche Störung seiner Sexualität entwickelt und dann beim Exhibitionismus landet oder jetzt wie im Falle von Tim bei noch schlimmeren Gewalttaten?
Da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Vorgeschichten, aber bei Tim kann man schon ein paar typische Merkmale sehen. Aber lass uns doch mal reinhören, wie die Geschichte von Tim war.
Der Täter. Tim ist ein ungewöhnlich zartes und schwächliches Baby. Kurz nach seiner Geburt stellen die Ärzte fest, dass er ein Nierenleiden hat. Die ersten 1,5 Jahre seines Lebens ist er deshalb oft im Krankenhaus. Tims Mutter entwickelt durch die häufige Trennung von Anfang an keine richtige Beziehung zu dem Jungen, anders als zu seinem Bruder. Tim ist in Folge eher auf seinen Vater fixiert. Doch als Tim 6 ist, trennen sich die Eltern und die Mutter zieht mit den beiden Kindern weg. Sein Vater verliert zwar nicht den Kontakt zu den Kindern, sein Hauptinteresse gilt aber anderen Frauen. Die Beziehungen zu diesen sind meist kurz. Oft bringen sie eigene Kinder mit, sodass Tim, wenn er seinen Vater besucht, ihn immer mit der jeweiligen Frau teilen muss und mit den Kindern dieser Frauen. Und dann wird Tim zum ersten Mal übergriffig. Als er 14 ist, greift er der 11-jährigen Tochter der Freundin seines Vaters nachts im Kinderzimmer an die Brust. Auch in der Schule hat Tim Probleme. Das 6. Schuljahr muss er wiederholen, mühsam schafft er den Hauptschulabschluss. Seine Lehre als Schreiner muss er wegen schlechter schulischer Leistungen abbrechen und seinen Lehrbetrieb verlassen. Auch als er seine Ausbildung in einem anderen Betrieb zu Ende bringt, schafft er es nicht, beruflich Fuß zu fassen. Er arbeitet bei verschiedenen Betrieben, fliegt aber wiederholt wegen schlechter Arbeitsleistung raus. Zur Zeit der Festnahme hat er allerdings gerade wieder eine Anstellung als Schreiner gefunden. Seine erste feste Freundin Martina lernt Tim mit 20 kennen. Sie ist damals 17 und hat die Schule in der Oberstufe verlassen. Mit der Einwilligung ihrer Eltern zieht sie nach Trier zu Tim und fängt eine Ausbildung an. Die Beziehung der beiden ist zunächst glücklich, wird dann aber zunehmend durch Tims Verhalten belastet. Tim spielt nämlich in seiner Freizeit fast ausschließlich Computerspiele oder surft im Internet. Gegenüber den beiden Katzen, die bei Tim und Martina leben, verhält er sich zunehmend aggressiv. Eine, die aus seiner Sicht verhaltensauffällig ist, tritt er vom Garagendach, um sie loszuwerden. Die andere nimmt er aus Wut, als sie einmal in die Wohnung pinkelt, und wirft sie auf die Treppe, wo sie an den Verletzungsfolgen verendet. Parallel dazu unterhält Tim regen Kontakt zu anderen Frauen, übernachtet auch gerne mal ein Wochenende woanders. Seine Freundin Martina ist deshalb sauer und weigert sich, seine sexuellen Bedürfnisse weiter zu befriedigen, bis das Sexualleben der beiden schließlich völlig zum Erliegen kommt. Martina fängt offen an, über Trennung zu sprechen, und Tim unternimmt nichts, um die Beziehung zu Martina zu retten. Stattdessen schaut er sich immer mehr Pornos im Internet an und befriedigt sich dabei selbst. Doch das genügt ihm irgendwann nicht mehr. Erst sucht er einen Chatroom auf und beginnt sich dann vor seiner Webcam mit Onanierbewegungen an seinem Geschlechtsteil in Szene zu setzen und das von mindestens 40 anderen Chat-Teilnehmern. Dann findet er eine Szene in einem Porno enorm anregend, in der eine Frau in einem öffentlichen Park ihren vormaligen Partner befriedigt. Tim beschließt, einen Selbstversuch zu starten und ebenfalls im echten Leben anderen Frauen seinen erigierten Penis zu zeigen, in der Hoffnung, dass sich die Frauen entweder zum Oralverkehr hinreißen lassen oder ihm zumindest interessiert beim Onanieren zuschauen würden.
Und das war der Beginn seiner Karriere als Exhibitionist und führte schließlich zu dem Angriff mit dem Hammer auf Anna.
Also ich finde es echt schwer nachzuvollziehen, dass jemand ernsthaft denken kann, dass sich eine fremde Frau einfach so zum Oralverkehr hinreißen lässt, wenn er ihr seinen erigierten Penis zeigt. Also ich finde es völlig absurd.
Aus unserer Sicht auf jeden Fall schon. Aus seiner Sicht, aus der Sicht des Täters betrachtet nicht. Er hat es ja nicht gemacht, wenn er nicht der Meinung gewesen wäre, dass es funktioniert.
Wenn man sich das Leben von Tim anschaut, dann merkt man schon, die Kindheit war schwierig, er war lange krank, war schwächlich, hatte in der Phase, in der andere Kinder eine Bindung entwickeln, keine wirkliche Bindung zu seiner Mutter aufbauen können. Und dann verschwindet, als er 6 ist, noch die andere Bezugsperson, der Vater, auch wenn es noch Kontakt gibt, aber zumindest ist er nicht mehr so eng. Aber trotzdem wird ja nicht jeder mit einer schwierigen Kindheit zum Exhibitionisten und erst recht nicht zum Gewalttäter.
Ja, das stimmt. Aber da spielen halt immer mehrere Faktoren eine Rolle. Ne? Es ist nicht nur die schwierige Kindheit, es ist nicht nur Probleme in der Schule oder im Job. Das heißt, es gibt in der Regel immer biologische, psychologische und soziale Faktoren, die dann zusammenwirken und möglicherweise sowas als Resultat ergeben.
Wenn du jetzt auf das Leben von Tim schaust, was wären die Punkte, wo du sagen würdest, Leute, auf denen müssen wir ein Auge werfen, der könnte gefährlich werden?
Also ein wesentlicher Aspekt wäre die mangelnde Empathie. Die ist sicherlich ein großes Thema, weil er nicht in der Lage ist, sich in andere Menschen reinzuversetzen oder auch seine Impulsivität und seine Aggressivität. Ja, wenn man überlegt, er hat seine eigene Katze getötet, weil sie ihn genervt hat. Ja, das ist fernab von jedem normalen Verhalten und zeigt schon, in welche Richtung das auch geht.
Aber Tims Leben hätte ja nochmal eine gute Wendung nehmen können. Er hatte ja sogar eine feste Beziehung, aber offensichtlich war er ja nicht in der Lage, die zu leben. Du hast ja schon gesagt, er ist am Wochenende zu anderen Frauen gegangen und hat mit denen geschlafen, hat diese Beziehung damit zerstört. Warum würdest du sagen, hat er es nicht geschafft, eine normale Beziehung zu führen?
Also schwer zu sagen. Ich war nicht dabei. Du würdest jetzt sagen, ja, aber du bist doch Psychologe, du musst es doch wissen.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Genau, habe ich mir gedacht. Also wir sind ja Psychologen, wir haben trotzdem keine Kristallkugel und wir können auch nicht in die Vergangenheit oder in die Zukunft schauen. Aber was wir natürlich feststellen können, sind so bestimmte Merkmale, wo wir erkennen können, warum ihm das so schwer gefallen ist. Und da erkennen wir schon in der Kindheit, hat er keine festen Bindungen entwickeln können. Der war schon als Kleinkind und Kind sehr extrem kränkbar und auch impulsiv, ja, was auch jetzt eine schwierige Eigenschaften sind, um eine normale Beziehung zu führen. Also man kann sich ja vorstellen, ein extrem kränkbarer und impulsiver Mensch als Partner ist jetzt nichts, was wir uns wünschen würden, um eine glückliche und gesunde Beziehung zu führen.
Nicht unbedingt, nee. Ja. Und dass seine Freundin sich dann verständlicherweise geweigert hat, mit ihm weiter Sex zu haben, als er fremdgegangen ist, hat ja auch nicht dazu geführt, dass er sich Mühe gegeben oder das unterlassen hätte. Was ich interessant finde, ist, dass er aber auch nicht versucht hat, sie zum Sex zu zwingen, sondern er hat sich nur mehr Pornos reingezogen. Man hätte ja auch denken können, im Hinblick auf das, was er später getan hat, dass er Anna niedergeschlagen hat und vergewaltigen wollte, dass er erstmal versucht, seine Partnerin zum Sex zu zwingen.
Ja, das wäre durchaus möglich gewesen. Ist aber auch zu vermuten, dass er innerhalb dieser Beziehung gar nicht diese Dominanz hatte und sich vielleicht auch minderwertig gefühlt hat. Und deswegen das für ihn gar nicht, dass er das gar nicht in Erwägung gezogen hat. Sondern also, dass es dann eher fremde Leute waren, von denen, bei denen er sich selber getraut hat, das auch durchzuführen.
Minderwertig gefühlt meinst du, weil seine Partnerin eben zum Beispiel in Bezug auf Bildung überlegen war oder auch eine vernünftige Ausbildung machte?
Ja, zum Beispiel. Aber auch da, also es kann ja auch sein, dass er tatsächlich auch noch Gefühl für seine Freundin hatte und diese Hammeraktion ist ja aus einem Bedürfnis heraus, vielleicht aus einem Wut- oder Rachebedürfnis heraus entstanden und das wollte er vielleicht seiner Freundin nicht zumuten, aber fremden Leuten schon, zu denen er keine Beziehung hatte. Das wissen wir aber nicht.
Welche Rolle würdest du sagen, hat sein sich immer weiter steigernder Pornokonsum gespielt?
Ja, da muss man immer vorsichtig sein. Ne? Verstärkter Pornokonsum führt nicht immer zu einer gestörten Sexualität. Ja? Nach den unterschiedlichsten Studien haben 90% der Männer schon mal Pornografie konsumiert und immerhin etwa die Hälfte der Frauen auch, die mal geschaut oder gelegentlich Pornos konsumieren. Das ist per se auch nicht schlimm und dürfte bei den meisten wenige Konsequenzen haben. Und bei manchen vielleicht sogar noch das Liebesleben bereichern, aber.
Naja, aber er hat ja unglaublich viel Zeit damit gefüllt
und
mit den Pornos.
Genau, das,
ne?
ist auch der entscheidende Punkt. Wie sehr nimmt das dein Leben ein? Wie sehr hindert dich das an deinem Alltag? Wie sehr zwanghaft konsumierst du Pornografie? Ne? Also die Menge spielt eine entscheidende Rolle. Ja, so. Auch die Frage des Kontrollverlusts. Wie gut kann er seinen Pornografiekonsum noch kontrollieren. Es gibt also Männer, die konsumieren viele Pornos, haben aber überhaupt kein Problem damit. Und andere, die schauen nur wenige, geraten aber in eine Art Abhängigkeit rein, haben also das Gefühl, sie können nicht mehr ohne und konsumieren das am laufenden Band.
Das war also bei Tim offensichtlich so, ne?
Ja, also so.
Was hat Tim für eine Strafe bekommen?
Tim hat eine Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren und 3 Monaten bekommen. Es klingt jetzt erstmal wenig, aber dabei wurde berücksichtigt, dass Tim bei der Tat durch seine psychische Erkrankung eingeschränkt schuldfähig war und zudem Behandlungswille zeigte. Also auch um psychiatrische Hilfe gebeten hat, um seine sexuelle Störung zu behandeln.
Wobei ich mir immer denke, sowas ist vorgeschoben oder kann zumindest vorgeschoben sein. Wenn ich Rechtsanwalt wäre, würde ich meinem Mandanten auch raten, zeig dich einsichtig und bitte, dass man dich in der Klinik behandelt.
Dann wärst du kein so guter Rechtsanwalt, würde ich sagen.
Nein.
Weil in einer forensisch-psychiatrischen Klinik, ja, also sprich dem Maßregelvollzug, ist man eben dann auf unbestimmte Zeit. Das ist nicht festgelegt. Das heißt, erst dann, wenn ein psychiatrisches Gutachten zu dem Schluss kam, dass derjenige für die Allgemeinheit keine Gefahr mehr darstellt, kommt man wieder raus. Und genau das ist der Punkt. Ne? Also Tim ist noch drin, obwohl er bei dem Strafmaß schon lange wieder hätte draußen sein können.
Wie sind denn die Therapiechancen bei jemandem wie Tim zu beurteilen?
Bei der diagnostizierten Persönlichkeitsstörung und der anderen Auffälligkeiten meiner Meinung nach eher bescheiden. Aber das kann eben nur sein behandelnder Therapeut beurteilen. Das ist dann nicht mehr unsere Aufgabe.
Und wie wäre das bei nur Exhibitionisten, also die nur die Hose runterlassen, ohne weitere Straftaten zu begehen? Wie wären da die Therapiechancen?
Ja, also wenn jemand den Leidensdruck verspürt und unter seinem Verhalten tatsächlich auch leidet und sich ändern will, dann stehen die Chancen echt gut. Die Täter lernen dann zum Beispiel die Situationen zu vermeiden, die sie triggern oder ihre Gedankenschemata zu verändern. Jetzt ist es bei Tim aber noch so, dass der viele andere Baustellen hat, die noch dazukommen und es deswegen das Ganze viel schwieriger macht.
Claudio, bevor wir jetzt dazu kommen, wie Tim geschnappt wurde, die Fragen, die du vorhin zu dem Fall gestellt hast, das sind ja Fragen, die sich jeder Kripo-Beamte in dieser Situation stellen würde. Was hast du, was habt ihr vom Landeskriminalamt mit solchen Fällen zu tun?
Naja, das kommt natürlich drauf an, was das für Angriffe sind und wie lange schon ermittelt wurde. Aber tatsächlich werden wir auch eben bei solchen Angriffen in ganz bestimmten Fällen dazu gerufen, um zu unterstützen. Also um die Ermittler dabei zu unterstützen, ein Täterprofil zu erstellen, Ermittlungshinweise zu generieren. Wir sind sozusagen die unterstützende Einheit. Wir hatten es mal in einem Fall in Kaiserslautern bei einer überfallartigen versuchten Vergewaltigung. Da konnten wir auch ganz gut unterstützen. Aber die Hauptarbeit machen natürlich immer noch die Ermittler. Im konkreten Fall jetzt von Anna, da waren wir nicht mit drin. Warum, wird gleich klar, wenn wir in die Auflösung des Falls kommen. Mir war der Fall aber als Beispiel wichtig, weil er eben so ein typisches Steigerungsverhalten zeigt. Und mit dem sind wir eben immer wieder konfrontiert, weil wir auch Gefährlichkeitseinschätzungen von Tätern machen. Also wir versuchen sozusagen vorherzusagen, wie gefährlich der Täter im Laufe der folgenden Zeit noch werden könnte.
Also das heißt, wenn die Polizei einen exhibitionistischen Täter beobachtet, der mehrfach gemeldet wurde und sich nicht sicher ist, ja, wird der vielleicht dann auch noch anderweitig übergriffig oder nicht, dann melden die sich bei euch.
Genau so sieht's aus. Also könnte der so wie Tim zum Beispiel gefährlich werden oder vielleicht sogar schlimmere Sexualstraftaten begehen oder eben eher nicht. Das sind dann die Fälle, in denen wir nochmal eine extra gesonderte Gefährdungseinschätzung machen.
Hast du mal ein Beispiel? Was war der letzte Steigerungsfall, den du beurteilen musstest?
Da darf ich leider nicht drüber sprechen, aber es war auch jemand, der von dem normalen Exhibitionieren bis in den Hausflur mit in den Lift und sich da stark gesteigert hatte und da haben wir auch eine hohe Gefährdung eingeschätzt.
Ja klar, wenn jemand in einen Aufzug folgt, das genau. Ist schon sehr bedrängend, finde ich, ne? Weil du ja dann auch letztlich in so einer gefangenen Situation bist. Du kommst ja da nicht raus als Frau.
Genau, und wir schauen dann auch noch in den Akten, wie ist die Vorgeschichte, welche Vortaten hat er, was hat er gegebenenfalls als Nachtatverhalten gezeigt, wie ist die Art der Steigerung, wie ist auch die Frequenz. Ja? Und wir geben dann eben die Prognose ab, wie wahrscheinlich ist es eben, dass einfach nur in Anführungszeichen Exhibitionist bleibt oder ob das jemand ist, der tatsächlich dazu tendiert oder die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass er dann eben dieser gefährliche Sexualstraftäter wird.
Aber damit ihr dieses Steigerungsverhalten beurteilen könnt, ist es, ich wiederhole es jetzt nochmal, natürlich notwendig, dass Frauen sich auch bei der Polizei melden, die Begegnungen mit Exhibitionisten haben. Sonst kannst du die Steigerung ja nicht beurteilen. Ne?
Auf jeden Fall. Es gilt übrigens für alle Arten von sexuellen Übergriffen. Auch da werden erschreckend wenige bei der Polizei angezeigt. Wir haben da eine extrem hohe Dunkelziffer und es ist natürlich wichtig für die Polizei zu wissen, ob derjenige schon mal wegen Exhibitionismus auffällig geworden ist, ob sich das Verhalten gesteigert hat, weil das natürlich eine ganz andere Aussage über seine Gefährlichkeit macht.
Was ich mich natürlich auch frage, wenn ich oder eine andere Frau, die diesen Podcast jetzt hört, einem Exhibitionisten begegnet, was soll man da tun? Also schreien, wegrennen oder sich eher stark zeigen, also demonstrieren, dass man keine Angst vor ihm hat oder ja, vielleicht einfach ignorieren, wenn er einem erschrecken will, trifft ihn das ja vermutlich am meisten, oder?
Ja, das hängt halt leider maßgeblich vom Täter ab, aber man kann sagen, am besten sich sofort Unterstützung suchen, wenn möglich andere Passanten ansprechen und sofort die Polizei rufen. Also was überhaupt nicht gut ist, ist irgendwie mit dem Finger auf die Person zeigen oder lachen. Also nichts machen, was denjenigen in irgendeiner Art und Weise provoziert, aber auf sich aufmerksam machen, Unterstützung suchen und die Polizei rufen. Und
ja, aber das geht natürlich nicht immer. Ne? Was ist denn, wenn ich ihm alleine begegne, bei einem Spaziergang im Wald zum Beispiel? Da ist ja keiner da, den ich ansprechen
sofort
kann.
Sofort Handy raus, Polizei anrufen und am Telefon bleiben und mit dem Beamten sprechen. Inzwischen ist es auch tatsächlich so, wenn man die Nummer der Polizei wählt, dass die Polizei auch das Handy orten kann. Das heißt, die Polizei weiß dann auch, wo sich die Frau befindet.
Und jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie erging es Anna seit der Tat? Das ist jetzt über 10 Jahre her.
Ja, wie Anna heute lebt, das weiß ich leider nicht. Aber als der Angriff mit dem Hammer damals erfolgte, da war sie gerade in einer Klausurphase ihres Studiengangs. Sie wurde durch die gesundheitlichen Folgen der Tat erstmal um etwa 1 Jahr zurückgeworfen in ihrem Studium. Und die körperlichen Verletzungen waren zum Zeitpunkt des Prozesses weitgehend ausgeheilt. Also Gott sei Dank, obwohl es ja wirklich schwere Schädelverletzungen waren. Aber Anna hatte auf jeden Fall häufig Kopfschmerzen, war auch eben lichtempfindlicher. Aber was ja viel schwerer wiegt, sind die psychologischen Folgen, die sie hat. Und das sind Ängste, alleine rauszugehen, nicht mehr so unbeschwert durchs Leben zu gehen wie vorher, weil sie sich natürlich bewusst ist, dass für sie in ihrer Gedankenwelt sowas immer wieder passieren kann. Und das beeinflusst einen natürlich sehr lange.
Ja, absolut nachvollziehbar, denke ich. Das ist ein Erlebnis, das einem vermutlich immer wieder einholt. Lass uns am Ende noch kurz auflösen, wie Tim geschnappt wurde in diesem Fall. Ich meine, wir haben ja vorhin gehört, es gab mehrere Anzeigen gegen ihn wegen Exhibitionismus im Vorfeld. Es gab also Frauen, die ihn beobachtet haben. Auch Anna war vielleicht in der Lage, später irgendwann eine Täterbeschreibung abzugeben. Vielleicht gab es ja auch Überwachungskameras, die ihn irgendwo gefilmt haben.
Die Lösung war eigentlich absolut banal, ne? Da kommt man eigentlich nicht drauf. Anna hat sich das Kennzeichen gemerkt.
Ist nicht dein Ernst, oder?
Doch, doch.
Du hast aber vorher noch erzählt, sie war schwer verletzt, sie hatte einen Schädelbruch und Knochensplitter im Schädel.
Und trotz diesem üblen Zustand und auf dem Boden liegend hat sie es noch geschafft, nach oben zu schauen und sich das Kennzeichen zu merken, also auch noch zu merken, zu erkennen und zu merken.
Boah, also ich feiere diese Frau, muss ich wirklich sagen.
Absolut großartig, ja, ich auch.
Das war wirklich ein sehr unerwarteter Ausgang des Falls. Claudio, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Und wie immer gilt unser besonderer Dank an dieser Stelle dem Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, ohne dessen Unterstützung dieser Podcast nicht möglich wäre. Das war eine neue Folge des SWR-Podcasts Tür an Tür mit einem Profiler. Uns gibt's jeden zweiten Donnerstag überall, wo ihr Podcasts hört und schon immer eine Woche vorher exklusiv in der ARD Sounds App. Wenn's euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter und abonniert unseren Podcast und schreibt uns bitte, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Unsere Mailadresse findet ihr in den Shownotes.
Tür an Tür mit einem Profiler. Ein Podcast des SWR.
Und am Ende noch eine persönliche Podcast-Empfehlung von mir, der Podcast Mitreden Deutschland diskutiert. Da geht es um einen Austausch zu allen möglichen Themen, die für viele von uns aktuell gerade wichtig sind. Und da sind durchaus auch Themen aus dem Bereich Kriminalität dabei, zum Beispiel das Thema Femizid und die Frage, warum werden Frauen in Deutschland nicht besser geschützt. Es geht um Meinungsvielfalt, um Miteinander diskutieren. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch selbst mitreden. Mitreden gibt es zweimal pro Woche in ARD Sounds. Wir haben euch den Link in die Shownotes gepackt. Schaut doch mal rein.